eines der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Die Reaktionen von Kanzlerin, Medien, Repräsentanten und Foristen sind bemerkenswert und können ein Grund für zaghaften Optimismus sein. Vielleicht ist wirklich eine Grenze überschritten worden, die verhindert, dass der übliche Aufschrei in den üblichen raschen und folgenlosen Ausklang übergeht. Das ist ein Zitat aus einem Artikel, der schon ein bisschen älter ist. Ich habe tatsächlich das eine Wort weggelassen, was hier wichtig wäre, um es hinten raus gleich noch einmal zu nehmen. Also worum es hier geht, ist tatsächlich der antisemitische Anschlag in Halle von vor wenigen Jahren. Und eine israelische Autorin, hat diesen Satz in der Welt geschrieben. Ich glaube, ihre Intention, ihre Hoffnung war so ein bisschen, dass tatsächlich mit diesem antisemitisch konnotierten Anschlag in Halle, ihr werdet euch alle erinnern, der Täter hat versucht, in die jüdische Gemeinde beziehungsweise in die Synagoge vorzudringen, ist aber an der Tür gescheitert und hat dann wahllos zwei Menschen auf der Straße niedergeschossen. Und danach gab es eine große Debatte über das Thema Antisemitismus in Deutschland und die Autorin hat hier scheinbar gehofft und hatte den, wie sie sagen würde, zaghaften Optimismus, dass sich tatsächlich in Bezug auf das Thema Antisemitismus in Deutschland einiges ändern würde. Jetzt sind knapp 4 Jahre vergangen seit diesem Anschlag und ich glaube, ihr zaghafter Optimismus ist sehr viel Pessimismus gewichen, denn wenn auch mit einem anderen Hintergrund, aber, und das zeigen ganz aktuell die Zahlen von Ende Dezember, denn wir haben zwischen Oktober und Ende Dezember 2023 mehr als 1.100 Delikte, die die Polizei bzw. das Bundeskriminalamt als antisemitische Straftaten darlegt. Und damit erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rechtsgerichtet. Ein schönes neues Jahr wünsche ich euch und natürlich ist auch Gerrit in diesem Jahr wieder mit dabei. Also hallo Gerrit erstmal.
Hi Sven. Frohes Neues.
Frohes Neues, auch nochmal an euch da draußen. Also, worum soll es heute gehen? Wir wollen uns heute tatsächlich noch ein weiteres Mal mit dem Thema Antisemitismus beschäftigen. Wir haben in den Folgen im vergangenen Jahr uns ja schon den Antisemitismus der Linken angeschaut und auch den muslimisch oder den migrationsgeprägten Antisemitismus angeschaut. Heute wollen wir noch auf ein weiteres großes Spektrum schauen und zwar auf den Antisemitismus der sogenannten politischen Mitte beziehungsweise vielleicht kann man auch einfach den gesellschaftlichen Antisemitismus ihn als solchen bezeichnen, den wir hier eben in Deutschland auch haben. Das heißt, worum geht's? Wir haben natürlich jetzt in den letzten Wochen und Monaten einen relativ starken Fokus auf vor allem zwei Strömungen gehabt, die wir eben auch schon angesprochen haben, dem muslimisch beziehungsweise islamistisch geprägten Antisemitismus und dem Antisemitismus der woken, postmodernen Linken. Und heute soll es, wie gesagt, auch nochmal darum gehen, dass wir eben allgemeiner drauf schauen. Antisemitismus ist, und das darf man eben nicht vergessen, ein Phänomen, was es in jeder gesellschaftlichen Schicht gibt und das eben nicht nur einfach so auf bestimmte Gruppen runtergebrochen werden kann, wie es leider in den letzten Wochen auch schon wieder passiert ist. Bekannter Fall war in dem Fall unser guter Freund der Hupsi, über den wir auch schon eine eigene Folge gemacht haben, der jetzt plötzlich zu einem Vorreiter im Kampf gegen Antisemitismus sich aufgeschwungen hat.
Hubert Aiwanger, für die, die ihn nicht privat kennen.
Stimmt, so wie wir sind ja per Du mit ihm. Nein, genau, Hubert Aiwanger hat sich vor ein paar Wochen eben auch dazu geäußert. Und Hubert Aiwanger, wie gesagt, wir haben eine Folge über ihn gemacht, selbst ja in den letzten Monaten bekannt geworden durch dieses antisemitische Flugblatt, wofür sich am Ende sein Bruder verantwortlich gezeigt hat. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Geschichte, könnt ihr gerne nochmal nachhören. Auf jeden Fall, es gibt immer wieder Debatten darüber und aktuell wird das Thema Antisemitismus eben, und das kommt eben auch der gesellschaftlichen Mitte zugute, in zwei Richtungen eben gedrückt, vor allem zwei Richtungen. Und das ist eben der muslimische Antisemitismus und der linke Antisemitismus. Nichtsdestotrotz wollen wir eben heute tatsächlich nochmal auf den Antisemitismus der Mitte schauen. Und wie könnte man besser anfangen, als wenn wir nicht uns wieder Zahlen der Mitte-Studie angeschaut hätten? Und Gerrit hat da mal genauer drauf geschaut, was eben diese Mitte-Studien, über die wir auch schon öfter gesprochen haben, auf Auskunft über den Antisemitismus der Deutschen geben.
Genau, ich finde auch, um nochmal anzuschließen, was du gesagt hast. Grundsätzlich finde ich, wenn wir über dieses Thema reden, kann man erstmal in Frage stellen, was Mitte in dem Fall überhaupt bedeutet. Beziehungsweise, ich will jetzt gar nicht auf eine Definition der politischen Mitte raus, sondern eher, dass das, was wir jetzt alles beschreiben werden, Antisemitismus ist einfach Antisemitismus per se ist, der, wie du ja gesagt hast, überall vorkommt. Das, was wir jetzt erläutern, kommt natürlich auch in den Rändern vor oder im Islamismus vor. Das sind dieselben Erzählungen, nur sie kommen eben auch gesamtgesellschaftlich vor. Deswegen ist es so, das darf jetzt nicht den Eindruck erwecken, als wäre das jetzt irgendwie ein anderer Antisemitismus, der da herrscht, als der links und rechts oder der bei den Islamisten. Nein, es geht nur darum, Antisemitismus ist per se ein gesamtgesellschaftliches oder, wie wir vielleicht sehen werden, globales Problem in seinen Erzählungen, in seiner Struktur. Und auch deswegen ist am Ende die Frage spannend, komplex und nicht so einfach zu beantworten, ob es sowas wie zum Beispiel importierten Antisemitismus gibt, der irgendwie gegen diesen Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft steht, den wir jetzt hier gerade haben, ob eins davon schlimmer ist, ob eins irgendwie gerade mehr Bedeutung hat als das andere. All das sind Fragen, die sich eigentlich um diesen Komplex drehen, dass Antisemitismus ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und deswegen würde ich jetzt so ganz unwissenschaftlich auch sagen, Antisemitismus der Mitte ist etwas irreführend. Und du hast es ja auch gerade selber so spontan gesagt, ein fast passender Begriff ist einfach so eine Art gesellschaftlicher Antisemitismus. Also so, was sind denn eigentlich so die übergeordneten antisemitischen Erzählungen? Was findet man vielleicht auch überall in jeder Form des Antisemitismus? Das ist ja eher die Richtung, in die wir gehen und die wir versuchen zu analysieren, um dann am Ende vielleicht auch die Frage zu beantworten, gibt es einen importierten Antisemitismus? Wenn ja, was ist der Unterschied? Oder ist er vielleicht sogar der gleiche, aber in seiner Praxis ein Unterschied? Und all das versuchen wir heute dann mal so ein bisschen aufzudröseln. Und dazu können wir jetzt, du hast es angedeutet, mal auf diese Zahlen dieser allseits geliebten, von uns geliebten Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung schauen. Wir haben die ja auch schon öfters in unserem Podcast erwähnt. Das heißt, unsere treuen Fans, die werden sie schon kennen. Wir haben darüber ja schon öfters gesprochen. Das soll nicht davon ablenken, dass auch an dieser Studie durchaus Kritik geübt werden kann, nur weil wir die immer nehmen. Aber sie bietet oft einen guten Einstieg, um einen Überblick zu geben über Zahlen, Einstellungen und so weiter in unserem, ich sag mal, Themenbereich. Ich will nur anzumerken, auch wenn es eigentlich klar sein sollte, aber nur ganz deutlich, diese Zahlen, diese aktuellsten Zahlen, die ich jetzt erzähle, sind natürlich vor dem 7. Oktober erhoben worden, also vor dem ganzen Wahnsinn, den wir jetzt gerade erleben. Ich bin ja eh der Meinung, dass alles, was wir gerade erleben, nichts Neues ist, sondern nur das ist, was wir vorher schon manifest gesehen haben, wovor viele Leute, wie unter anderem wir, immer gewarnt haben, und jetzt kommt das Ganze raus. Und die Leute, die früher geleugnet haben, dass das ist, was wovor wir gewarnt haben, versuchen das jetzt immer noch zwanghaft, indem sie irgendwelche ganz wilden Antisemitismus-Definitionen anbringen, aber anderes Thema. Aber natürlich geht es jetzt immer um alles, was nach dem 7. Oktober passiert ist. Und wir können, glaube ich, gar nicht jetzt anders als im Zweifel das immer mitzudenken. Es ist nur wichtig zu wissen, dass das, was ich jetzt erzähle, was Grundsätzliches ist und nichts, was jetzt irgendwie erst durch den Angriff der Hamas, durch den Terror der Hamas entstanden ist. Also, hinsichtlich des Antisemitismus ist in der Mitte-Studie von 2022-23 erneut eine Zunahme zu verzeichnen. Das kann man vorab sagen. Man kann auch sagen, die Mehrheit der Befragten lehnt grundsätzlich antisemitische Aussagen ab. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie alle krasse Antisemiten sind. Aber vor allem bei den Aussagen zum klassischen und zum sekundären Antisemitismus ist es wieder angestiegen. Wir können ja später noch mal ein bisschen auf diese Begriffe eingehen. So antworteten auf die Frage, jüdische Menschen hätten eine Mitschuld an ihrer Verfolgung, 7% mit eher oder voll und ganz und 11% meinten sogar teils, teils. Bei subtileren Formen des sekundären Antisemitismus stimmten 16,5% dem Vorwurf heutiger Vorteilsnahme von Jüdinnen und Juden wegen der Vergangenheit des Nationalsozialismus zu. Also 16,5% der Befragten stimmten zu, dass die Juden aus ihrer Verfolgung jetzt einen Vorteil ziehen. Ist ja vielleicht auch spannend, mit der aktuellen Debatte in Verbindung zu bringen. 19% machten diesen Vorwurf sogar teilweise. Zudem können wegen des politischen und militärischen Vorgehens der israelischen Regierung im Nahostkonflikt mit 15% fast genauso viele Befragte wie schon 2018-19 gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. 15%, ja, vor dem 7. Oktober. Dass die Juden haben es quasi verdient, dass man das gegen sie hat, wegen dem, wie sie sich im Nahen Osten verhalten. Der israelbezogene Antisemitismus hat ebenfalls zugenommen, wobei sich der Anteil von der Teils-Teils-Antworten von 24% gegenüber den beiden Vorjahren nicht beziehungsweise nur unwesentlich geändert hat. alle drei Facetten des Antisemitismus stimmten 9% der Befragten zu. Das sind halt jetzt Zahlen, was man dazu sagen muss, das sind Zahlen, das sind gesamtgesellschaftliche Zahlen. Sie unterscheiden jetzt erstmal nicht nach Herkunft oder Religion oder sowas, also nicht nach Migrationshintergrund. Sie zeigen aber trotzdem, dass jetzt eben genau vor allem dieser sekundäre Antisemitismus in weiten Teilen der Gesellschaft vorherrscht und damit eben auch bei Biodeutschen oder in der so-called Mitte der Gesellschaft.
Daran kann man auch gleich nochmal anschließen. Wir haben nämlich ja zwei größere Studien zu dem Thema. Gerrit hat jetzt die Mitte-Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung angesprochen und zu einem relativ ähnlichen Ergebnis, wenn auch mit anderen Fragen, kommen die Leipziger Autoritarismus-Studien. Da werden die Fragen ein bisschen anders formuliert. Ganz grundlegend einfach mal, um so die Zahlenwerte nochmal zu sagen, um so einen Vergleich oder so einen Ansatz auch nochmal da zu bekommen. Das ging hier um die Frage einmal, auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß. Da ist die Zustimmung, also manifeste Zustimmung, das heißt eine tatsächlich offen gezeigte Überzeugung, 7,2% und eine latente Zustimmung zu der Aussage immerhin 21%. Das sind zusammen ja gut 28% oder fast schon 29%, also fast ein Drittel der Deutschen oder der Befragten, die dort zustimmen.
Eher ein Viertel.
Ja gut, zwischen einem Drittel und einem Viertel. Wollen wir mal nicht päpstlicher als der Papst sein. Also, genau. Und bei den anderen beiden Fragen ist es genauso. Also die Juden arbeiten mehr als andere Menschen mit üblen Tricks, um das zu erreichen, was sie wollen. Und die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns. Auch da jeweils knapp 23% Zustimmung, latent und manifest zusammengerechnet. Also wir haben auch hier relativ hohe Werte, da sind wir dann auch ungefähr bei einem Viertel der Befragten. Und das zeigt, glaube ich, schon mal relativ deutlich, dass es eben nicht ein Problem ist, was man eben gerne an die Ränder packen kann oder eben in bestimmte Milieus, sondern das ist ein Phänomen, was eben ja, deutlich stärker in der Gesellschaft verbreitet ist. Und wenn man dann noch so ein bisschen bedenkt, soziale Erwünschtheit kann natürlich auch immer noch mit reinspielen, weil diese Aussagen sind relativ deutlich, die wir hier finden. Da werden natürlich auch viele Leute nicht so direkt zustimmen, was man eben auch nicht vergessen darf bei diesen Fragen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Studien, die zu einem relativ ähnlichen Ergebnis kommen, dass wir eben doch ein Problem haben mit dem Ansatz des Antisemitismus. Und da ist es tatsächlich die Frage, was soll man jetzt genauer tun? Jetzt hatte Gerrit eben schon einmal den sekundären Antisemitismus, hattest du ja angesprochen. Das ist natürlich etwas, worüber wir jetzt auch in den vergangenen Folgen immer schon wieder ein bisschen gesprochen haben. Ich glaube, ein gutes Beispiel dafür, wo man auch nochmal schauen kann, okay, was ist tatsächlich ein Problem daran, kann man auch mal so ein bisschen den Vergleich tatsächlich auch ziehen zu einer noch viel älteren Folge von uns, als wir uns tatsächlich mit der Corona-Pandemie und Verschwörungstheorien beschäftigt haben. Auch da ging es ja im Endeffekt in eine gleiche Richtung. Und auch da ist es so, wenn man sich Zahlen anschaut zu den antisemitischen Straftaten der vergangenen Jahre. Wir haben im Endeffekt seit 2015, also kurz nach dem letzten großen Gaza-Krieg, wenn man das mal so nennen kann, der 2014 war, haben wir seit 2015 steigende antisemitische Straftaten in Deutschland. Einen richtigen Sprung hat das Ganze aber erst 2020 mit Beginn der ganzen Corona-Proteste gemacht. Wir erinnern uns zurück mit den Protesten, dann kam plötzlich der gelbe Stern mit ungeimpft, dann kam diese Verbindung zwischen Rechtsextremen und Reichsbürgern und dann aber auch dieses Verschwimmen dieser ganzen Gruppierungen zueinander. Ich glaube, man kann es eigentlich heute auch nochmal sagen, weil das Ganze ja schon so ein bisschen aus den Köpfen verschwunden ist. Bei diesen ganzen Anti-Corona-Protesten gab es Schilder mit Impfen macht frei und ähnliches. Wie gesagt, die gelben Sterne hatte ich schon angesprochen und dann eben dieser ganze Verschwörungswahn, der damit reinfiel, der natürlich auch immer um dann so Aspekte ging wie Globalisten oder diese Impfkampagnen, die uns reinwaschen wollen und diese neue Weltordnung, die uns kontrollieren will. Das sind alles Aspekte, die damit reinspielen und die eben auch zeigen, wie einfach oder wie schnell dann doch diese alten klassischen antisemitischen Stereotype doch wieder viel stärker in eine Gesellschaft hineinrutschen können, als man das vielleicht vorher vermutet und auch erwartet hat. Also ich glaube, so diese Verbindung, es muss einfach der richtige Punkt da sein und dann zeigt sich der Antisemitismus, der nie weg war, der sich eben nur gerade eben nach Auschwitz anders zeigt und anders darstellt, auch darüber haben wir schon gesprochen, der ist nicht verschwunden, der war nie weg, sondern der hat sich nur versteckt und hat sich eben getarnt und ist so im vielleicht kann man sagen, im Untergrund hat er immer weiter gebrodelt, aber er ist eben nie so aufgeploppt. Mit 2020 ist er das erste Mal wieder so richtig aufgeploppt und jetzt in der aktuellen Zeit, eben nach dem 7. Oktober, ist er nochmal anders in Erscheinung getreten und ist eben das, was uns jetzt aktuell beschäftigt.
Weil wir es nicht getan haben bisher, die meisten von euch wissen es wahrscheinlich oder können sich es jetzt denken aus dem, was wir gesagt haben, aber vielleicht nochmal ganz klar sagen, sekundärer Antisemitismus, diesen Begriff, den wir jetzt eingeführt haben, ist quasi alles, was in den Bereich von Holocaust-Leugnung und Relativierung geht. Wenn man zum Beispiel sagt, die Bombardierung der Städte Dresden und so weiter sei ein Bomben-Holocaust. Aber natürlich auch das, was du jetzt angesprochen hast, zum Beispiel, wenn sich Ungeimpfte irgendwie einen gelben Stern an den Arm machen, dann kann man das als sekundären Antisemitismus machen. Aber auch, um aktuelles Beispiel zu machen, ist ja zum Beispiel zu sagen, die Israelis würden sich genauso verhalten wie früher die Nazis. Das ist ja jetzt mittlerweile schon fast ein etabliertes Narrativ innerhalb von auch manchen linken Kreisen. Man mag sich wundern, aber es ist nun mal, wie es ist. Und da sind wir ja jetzt am Ende natürlich wieder direkt bei der aktuellen Debatte. Und um jetzt aber nicht wieder direkt wieder nur irgendwie über die Linken herzuziehen oder sowas und bei dem gesamtgesellschaftlichen Antisemitismus zu bleiben, dieser Kampf, ja, der jetzt gerade auch geführt wird in dieser Debatte, wo kommt der Antisemitismus in Deutschland eigentlich her? Der ist ja gerade so aktuell und das ist ja natürlich spannend. Und wenn wir jetzt hier sagen, ja, guck mal, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dann neigt man natürlich dazu zu sagen, so ja, okay, wir sehen, jeder ist Antisemit und wir haben eigentlich jetzt, dann gibt es kein Problem mit dezidiert linken oder muslimischen oder zugewandertem Antisemitismus. Meiner Meinung nach sind diese ganzen Debatten aber eh falsch. Also ich finde es sowohl falsch, das zu verneinen, als auch das so zu sehr zu fokussieren. Meiner Meinung nach sind das alles Strohmann-Debatten, um über die Realitäten nicht sprechen zu müssen. Und ich finde, deswegen ist es wichtig, hier mal ein bisschen Aufklärung zu schaffen, ohne Denk-, aber auch ohne Sprechverbote und ohne den Antisemitismus am Ende für die eigene Agenda zu nutzen, die am Ende gar nichts mit Antisemitismus zu tun hat. Weil das ist meiner Meinung nach das, was beide Seiten in diesem Streit machen. Natürlich machen die Rechten oder auch die Konservativen momentan diesen Antisemitismusvorwurf bei Migranten auf, weil sie eigentlich ein Problem mit Zuwanderung haben, weil sie eigentlich ein Argument haben wollen, um vielleicht Abschiebedebatten zu führen oder die Grenzen besser zu kontrollieren, whatsoever. Also das heißt, es geht ihnen gar nicht um Antisemitismus. Aber auf der anderen Seite machen das natürlich auch linke postkoloniale Akteure, um nicht über Antisemitismus eben innerhalb migrantischer Communities sprechen zu müssen oder in der linken Bubble. Also sie wollen sich dabei als Kämpfer gegen Rechts- oder Rassismus inszenieren. Und das ist dann oft ihre Agenda und auch wieder dann nicht der Antisemitismus. Und spannend ist ja auch dabei, dass sich vor allem jetzt islamistische Akteure auf diesen Zug aufspringen und sich in ihrer ganzen Agitation momentan als Kämpfer gegen Rechts und als Kämpfer gegen Rassismus inszenieren, weil sie bei Linken Anschluss finden wollen. Und das funktioniert momentan erschreckend gut. Und das ist alles, sind alles so meiner Meinung nach halt Debatten, die mit Antisemitismus eigentlich nichts zu tun hat, sondern nur mit der eigenen Agenda. Und der Antisemitismus ist dann ein Vehikel. Also, ich sag mal, das Leugnen des Antisemitismus im eigenen Team durch die Betonung des im anderen ist halt echt ein Problem, weil es offensichtlich nicht um Antisemitismus geht und dann am Ende eben auch nicht um dessen praktische Bekämpfung in den jeweiligen Gruppen.
Ja, sehr gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Da würde ich nämlich dann direkt nochmal auf den guten Herrn Aiwanger zurückkommen. Der hat nämlich genau das Gleiche im Endeffekt gemacht. Der hat sich, wie gesagt, vor wenigen Wochen geäußert und hat gesagt, das hat man zu lange totgeschwiegen. Das hat er quasi gesagt, hat das festgestellt über den Antisemitismus in Deutschland. Das hat man zu lange totgeschwiegen. Finde ich halt allein dahingehend schon spannend, dass er sagt man und nicht beispielsweise wir. Er hätte ja auch davon sprechen können, wir als Politik, in dem Fall als Teil der bayerischen Staatsregierung, hätte er sagen können, wir hätten das machen oder wir haben das zu lange totgeschrieben. Nein, er sagt man und gibt sozusagen den Ball damit von sich wieder ab, tut so, als ob die Politik da gar nichts mit zu tun hätte und schiebt das Ganze wieder auf die Gesellschaft an sich. Und natürlich, was Aiwanger auch damit bewirken will, für Aiwanger ist der Antisemitismus eben kein Phänomen der deutschen Mehrheitsgesellschaft, sondern für Aiwanger ist Antisemitismus der Antisemitismus der anderen, in dem Fall, den wir jetzt eben sehen, der Antisemitismus der Muslime und der Linken, über den wir auch schon gesprochen haben. Also genau das, was Gerrit eben schon angesprochen hat, können wir hier sozusagen bei Aiwanger als Paradebeispiel sehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Phänomen, über das wir vielleicht allgemein auch nochmal sprechen sollten. Natürlich dieses vor sich wegschieben, Antisemitismus ist immer der Antisemitismus der anderen. Das ist im Endeffekt genau das, was, meine ich, auch so ein bisschen das war, was bei Halle rausgekommen ist. Nach Halle hatten wir eben diesen rechtsextremen Menschen, der das begangen hat. Das war also eine rechtsextreme antisemitische Tat. Und was wir jetzt haben, das sind eben vor allem muslimische und vielleicht noch einige linke antisemitische Taten plus die rechten Taten, die es ja sowieso gibt. Und das ist immer genau das Problem, dass da wieder der Aspekt der Mitte verloren geht und dass man immer das schön wegschieben kann und dass man immer sagen kann, okay, schuld sind in dem Fall immer die anderen und wir sind keine Antisemiten, sondern andere sind die Antisemiten. Dass Aiwanger selbst jetzt da ein schlechtes Beispiel ist, wie gesagt, haben wir schon drüber gesprochen, aber grundsätzlich ist eben genau das der Punkt, das, was du gesagt hast. Aiwanger nutzt hier eben genau diesen Aspekt aus und versucht eben damit sozusagen den Antisemitismus von sich wegzudrücken oder von der Mehrheitsgesellschaft eben auf die Ränder. Ich glaube, das ist einfach nochmal ein gutes Beispiel, um das nochmal deutlich zu machen. Wichtig ist, wie gesagt, du hattest es auch schon angesprochen, die zwei Formen gibt es, also den Antisemitismus im migrantischen Milieus, da können wir gleich auch nochmal genauer drauf schauen, wobei ich kann es eigentlich an dieser Stelle auch schon mal machen, weil das fand ich tatsächlich spannend, um nochmal auf eine andere Studie zu gehen. Und zwar gibt es den sogenannten Sachverständigenrat für Integration und Migration. Und der hat sich mit auch, also der hat tatsächlich Menschen mit Migrationshintergrund zu ähnlichen Aussagen gefragt wie die Mitte-Studie. Und da, jetzt muss ich kurz gucken, war die Frage, durch ihr Verhalten sind die Juden an ihrer Verfolgung nicht ganz unschuldig. Und da wurden eben Menschen nach ihrer Zustimmung gefragt und zugestimmt haben, und das ist jetzt, finde ich, relativ spannend, am meisten Christen, die aus einem überwiegend muslimischen Land ausgewandert sind. Also 42% der Christen, die aus überwiegend muslimischen Ländern kommen, stimmen der Aussage zu, dass durch ihr Verhalten sind Juden an ihrer Verfolgung nicht ganz unschuldig. Bei Muslimen, die aus einem überwiegend muslimischen Land kommen, sind es knapp 31%, die dieser Aussage zustimmen. Also wenn man sich das anschaut und vergleicht mit den Zahlen, die wir eben genannt haben, die sind höher, aber jetzt nicht so viel höher. Wie gesagt, 31% zu knapp 25% ist etwas mehr, aber es ist eben nicht entscheidend. Spannend fand ich tatsächlich die Aussage oder das eben von bei Christen, die überwiegend aus muslimischen Ländern kommen, ist, glaube ich, vor allem hier der Bezug zum Libanon zu nennen. Sonst fallen mir gerade gar nicht so viele Länder ein, wo Christen aus überwiegend muslimischen Ländern zu uns kommen. Das fand ich auf jeden Fall eine spannende Aussage und auch spannend, das eben nochmal so ein bisschen mit reinzubringen.
Jo, aber was genau willst du jetzt damit nochmal sagen, mit dem Blick auf unser Thema?
Was man jetzt gesehen hat, ist so ein bisschen der Aspekt, dass diese eine Frage, die ich jetzt gerade erwähnt habe, durch ihr Verhalten sind die Juden an ihrer Verfolgung nicht ganz unschuldig. Das ist ja nur ein Beispiel dafür. Da ist es eben, wie gesagt, so, bei Muslimen würde man jetzt, also bei Muslimen aus überwiegend muslimischen Ländern, würde man jetzt gar keinen allzu großen Unterschied zu Deutschen sehen oder zu Befragten der Mitte-Studie oder der Autoritarismus-Studien. Wenn man aber ein bisschen genauer raufschaut, und das ist eben innerhalb dieser Studien auch passiert, darin heißt es, und das ist dann tatsächlich spannend, bei den klassischen antisemitischen Einstellungen, stimmen Menschen mit einem türkischen Migrationshintergrund den beiden antisemitischen Aussagen, Juden haben auf der Welt zu viel Einfluss und eben der Unschuldsaspekt insgesamt am häufigsten Menschen ganz oder eher zu. Auch Menschen mit Migrationshintergrund aus der übrigen Welt stimmten deutlich häufiger zu als Menschen ohne Migrationshintergrund. Das heißt, was wir hier tatsächlich sehen, ist genau das, was Aiwanger jetzt natürlich auch benutzen kann, dass sozusagen es schon so ist, dass es eben gerade bei, wie es jetzt hier in der Studie eben heißt, gerade bei Menschen mit türkischem Migrationshintergrund vermehrt antisemitische Aussagen gibt und auch eben bei Menschen, die ja aus anderen Ländern kommen, es gibt dort mehr antisemitische Einstellungen bei diesen Menschen. Nichtsdestotrotz, und das ist eben das, worauf ich am Ende so ein bisschen hinaus will, heißt das ja nicht, dass es eben das bei uns nicht auch gibt. Und wie gesagt, wenn man sich die Zahlen anschaut, die wir uns angeschaut haben, ist es ungefähr ein Viertel der Deutschen, die eben auch antisemitische Aussagen gutheißt oder unterstützt. Das ist so ein bisschen das, was man nicht vergessen darf. Um das vielleicht nochmal deutlicher zu machen an einem Beispiel. Israel-bezogener Antisemitismus stimmten in Deutschland jetzt nach dieser Studie 25,3% der Menschen ohne Migrationshintergrund der Aussage, bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat, ganz oder eher zu. Bei Menschen mit türkischem Migrationshintergrund waren es etwas mehr als die Hälfte. Das heißt, was man auch nicht vergessen darf, natürlich ist der Anteil der Befragten hier auch wesentlich geringer gewesen. Und was, glaube ich, auch an der Studie kritisiert wurde, dass es eben eine der ersten Studien zu der Thematik war und dass eben auch nicht wirklich ganz tief in migrantische Kreise reingegangen wurde. Nichtsdestotrotz sind das, glaube ich, schon auffällige Zahlen, die sich, glaube ich, auch nochmal dadurch jetzt verstärken könnten, dass wir ja kurz vor Silvester Aussagen von Herrn Erdogan hatten, der das Ganze natürlich auch nochmal befeuert hat, indem er eben Netanyahu mit Hitler verglichen hat. Aber das ist jetzt etwas, was wir an dieser Stelle mal außen vor lassen werden. Worauf ich im Endeffekt hinaus wollte, wir haben tatsächlich bei Menschen mit Migrationshintergrund einen höheren Peak, zumindest bei denen, die befragt wurden, einen höheren Peak an antisemitischer Zustimmung. Aber das täuscht oder das darf eben nicht davor hinwegtäuschen, dass wir auch bei einem Viertel der Deutschen antisemitische Einstellungen haben. Und ein Viertel der Deutschen sind wesentlich mehr Menschen als Menschen mit Migrationshintergrund.
Das ist richtig, aber bei dem ein Viertel der Mitte-Studie sind natürlich Menschen mit Migrationshintergrund auch mit dabei, wenn sie denn einen deutschen Pass haben.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich vollkommen richtig.
Allerdings ist es natürlich trotzdem jetzt genau die spannende Frage. Wie geht man jetzt eigentlich damit um? Und wenn wir jetzt auch nochmal auf die Debatte schauen, wie man Lösungsvorschläge machen könnte, die wir ja, was wir am Ende auch noch machen wollen, kleiner Spoiler, zeigt sich hier natürlich eins, auch weil du Erdogan jetzt schon angesprochen hast, auch wenn das natürlich, was er gesagt hat, jetzt nichts damit zu tun hat, was damals in diesen Studien abgefragt wurde, weil das natürlich danach war, muss man natürlich den Antisemitismus, der in den Köpfen entsteht, kontextualisieren, Lieblingswort, und da muss man dann eben auch gucken, wem hören die Leute zu, wo sozialisieren sich die Leute, wie wird in diesen Communities, in denen sich sozialisiert wird, oder den Ländern, in denen sich sozialisiert wird, mit diesem Antisemitismus umgegangen. Und das zu leugnen, ist natürlich einfach naiv und hilft wirklich niemandem weiter. Das Spannende ist aber trotzdem, was ich jetzt versuchen will, ist trotzdem so eine Art, vielleicht sogar so eine Art Symbiose oder so eine Art Kompromiss zu finden darüber, und zwar zumindest den, dass wir, wenn wir über den Antisemitismus der Mitte oder den gesellschaftlichen Antisemitismus sprechen, wir natürlich darüber nachdenken müssen, dass das, was die türkische Community da denkt oder das, was auch vielleicht der Querdenker-Onkel denkt, auch nicht zwei grundsätzlich verschiedene Sachen sind. Und deswegen will ich jetzt auch nochmal kurz vielleicht versuchen, ein bisschen strukturiert zu sagen, okay, jetzt gucken wir erstmal auf diesen deutschen Antisemitismus, der ja auch immer von der Gegenseite, also vielleicht aus so migrantischen Communities oder so postkolonialen Communities immer gesagt wird, so, ey, hier, ihr habt doch euer eigenes Antisemitismusproblem in Deutschland, was kümmert ihr euch um unseres, oder man leugnet das eigene und so weiter und so fort. Und du hast es ja auch schon angesprochen, ein beliebtes Beispiel für ein Beispiel für den deutschen Antisemitismus ist natürlich das, was in der Corona-Pandemie passiert ist. Und vielleicht fragt man mal beim nächsten Weihnachten dann den Querdenker-Onkel mal zu seiner Position zum Nahostkonflikt. Fände ich tatsächlich spannend, weil ich das Gefühl habe, das ist ambivalent, da gibt es solche und solche. Aber mal Spaß beiseite. Schon 2022 hat Herr Haldewang, seines Zeichen Verfassungsschutzpräsident, wir haben ihn auch schon öfters erwähnt, es ist auch ein bisschen traurig, dass wir hier mal mit dem Verfassungsschutz arbeiten, aber it is what it is. Er hat über die Corona-Proteste, wie gesagt, 2020 und deren Antisemitismus gesagt, Antisemitismus sei nicht mehr nur ein Phänomen am gesellschaftlichen Rand, sondern diene als Bindeglied zwischen gesellschaftlichen Diskursen und extremistischen Ideologien. Dies haben wir zunehmend bei den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen oder bei Kundgebungen zum Nahostkonflikt gesehen und nehmen es aktuell auch vereinzelt im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg gegen Russland und die Ukraine wahr. Dem Verfassungsschutzbericht zufolge entstand während der Pandemie neue Formen des Antisemitismus. Es handelt sich häufig um einen kodierten Antisemitismus, der die Pandemie in eine verschwörungsideologische Argumentation einbettet. Dabei gehe es darum, dass eine geheime, weltkontrollierende Macht die Pandemie als Instrument zur Umsetzung ihres Plans einer neuen Weltordnung nutzt. Wir haben ja viel schon darüber gesprochen, wo diese Ideologie herkommt, dieses Verschwörungsdenken. Und dann mit dem Beginn der Impfung gegen Covid-19 Ende 2020, ihr habt das ja auch alle mitgekommen, da sind die Leute richtig wild geworden. Da haben sich dann Impfgegner als Juden inszeniert, die jetzt quasi genauso verfolgt werden ja, wie die Juden im Dritten Reich und so weiter. Und hinzu käme auch noch, so Haldenwang, ein offener geäußerter israelbezogener Antisemitismus in allen Milieus, sowie Angriffe auf die Erinnerungskultur, was wir auch jetzt wieder haben. So würden antisemitische Narrative aufgegriffen, indem die nationalsozialistische Verfolgung der Juden sowie der Holocaust mit den staatlichen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gleichgesetzt und damit verharmlost werden, etwa durch die Verwendung des gelben Sterns mit der Aufschrift ungeimpft. Was meiner Meinung nach wirklich wichtig ist und das, was Haldenwang hier auch meiner Meinung nach richtig analysiert, und deswegen ist es eben wichtig, über den Antisemitismus der Mitte zu sprechen und nicht nur, um von irgendeinem anderen abzulenken. Antisemiten werden nicht meistens Antisemiten, weil sie sich rechts- oder linksextrem oder islamistisch radikalisieren, sondern sie können dort nur ihren Antisemitismus ungenierter ausleben, unsanktionierter ausleben. Das heißt, sie können diese Extreme nutzen eigentlich, diese antisemitischen Erzählungen und Verschwörungen bewusst fast schon, um so die Menschen für ihre eigene Ideologie zu mobilisieren, weil sie über seine Struktur, also über die strukturelle Funktion des Antisemitismus, diese Extreme dann doch in die Mitte reinwirken und dort anschlussfähig bleiben. Also das heißt, meiner Meinung nach funktioniert der Antisemitismus fast als der übergeordnete Antisemitismus, der überall wirkt, der überall herrscht, dessen Ansätze in vielen Köpfen sind, wirkt als eine Art Katalysator, Bindeglied zur Gesellschaft, von Extrem zur gesellschaftlichen Mitte und als Mobilisierungsfaktor, um Leute im Endeffekt für das eigene Extrem zu mobilisieren, um dann auch am Ende alle anderen Themen, die mit diesem Extrem zusammenhängen, noch mit drauf zu packen, so ungefähr. Und da finde ich jetzt ein aktuelles Beispiel auch nochmal zu dieser Problematik, wie das funktioniert. Die Gruppe KÖ Antifa, aktiv im Raum Köln-Düsseldorf, hat sich mal die Pro-Pali-Demos vor Ort im Raum Köln-Düsseldorf angeschaut. Finde ich spannend, weil ja lokale Antifa-Gruppen, ich sag mal, ihre rechtsradikalen Pappenheimer in ihren Regionen oft am besten kennen. Und deshalb machen sie auch eben einfach mal das, was sie immer machen. Und in diesem Fall machen sie das auch endlich und zu Recht. Und sie gucken mal, was sind da eigentlich für Akteure auf diesen Pro-Pali-Demos unterwegs. Ja, und dabei haben sie halt mal festgestellt, dass sich unter den Organisatoren der Demos oft eine Melange aus rechtsextremen, verschwörungstheoretischen Querdenkern und Islamisten ergibt. Da ist dann zum Beispiel das Friedensbündnis NRW rund um den völkischen Nationalisten und Ex-Hooligan Ingo M. Die stellen bei diesen Pro-Palästina-Aufmärschen oft die Infrastruktur, Redner, Demo, Know-how etc. Die Zusammenarbeit dieses extrem rechten Friedensbündnis NRW ist dann mit Unterstützung von Islamisten, menschenverachtenden und judenfeindlichen Gruppen, schreiben sie, wie zum Beispiel Samidun und PFLP. Streng genommen sind die nicht islamistisch, aber ihr kennt sie. Zu den Unterstützern dieses Friedensbündnis NRW zählen dann aber auch Parteien wie die Basis, also diese Querdenkerpartei, die sich während der Corona-Krise entwickelt hat, oder das Team Todenhöfer von Herrn Todenhöfer. Ihr kennt ihn wahrscheinlich. Ja, und das finde ich halt spannend, weil da sehen wir genau das, was passiert. Das Bindeglied dieser Leute ist natürlich Antisemitismus. Und das ist meiner Meinung nach genau auch dieser Antisemitismus der Mitte. Also viele verweisen ja zu Recht darauf, dass Teile von Querdenkern antisemitisch sind. Und dass ja eben kein importierter Antisemitismus ist. Wir sehen hier aber, dass sich diese Gruppen am Ende plötzlich gut verstehen, weil sie einen gemeinsamen Feind haben. Und das ist beunruhigend, aber am Ende nicht verwunderlich, wenn man versteht, wie sekundärer oder struktureller Antisemitismus funktioniert. Und deswegen ist es auf der anderen Seite verwunderlich, dass viele, auch Linke, diese Begriffe jetzt am liebsten abschaffen würden, weil sie meinen, damit würde ja jede Israel-Kritik als antisemitisch geframed werden. Und dann muss ich ja sagen, naja, vielleicht ist sie es halt auch einfach. Oder ist diese Kritik das dann in den allermeisten Fällen auch, was wir ja genau hier sehen.
Ja, und um das vielleicht nochmal ein ganzes Stück deutlicher zu machen und auch nochmal eben den Fokus darauf zu legen, dass das eben jetzt auch kein reines Phänomen ist, was jetzt eben rein durch den Nahostkonflikt oder rein durch Corona zustande gekommen ist, sondern das gab es vorher eben auch schon. Und da gibt es tatsächlich eine ganz gute oder eine Studie zu, beziehungsweise ein Forschungsansatz von unter anderem von Monika Schwarz-Friesel, die sich eben genau damit auseinandergesetzt hat, mal zu schauen, was sind das eigentlich für Menschen, die Briefe, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen Protestbriefe an die israelische Botschaft oder aber auch an den Zentralrat der Juden schreiben. Und sie hat sich eben diese Briefe angeguckt, hat sie sich durchgelesen und hat eben geschaut, okay, was schreiben diese Menschen da eigentlich an Kritik an diese beiden großen Organisationen. Da ist tatsächlich spannend, ich würde da einfach mal zwei, drei Beispiele draus vorlesen. Ganz klassisch ist ein Beispiel hier, ein Juraprofessor hat eine Frage an den Zentralrat der Juden geschrieben. Ich meine, es geht hier auch um den Kontext Krieg 2014, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Die Frage, die er gestellt hat, war aber, entspricht womöglich die exzessive Gewalt in Israel, die auch den Mord an Kindern einschließt, der langen Traditionslinie ihres Volkes? Das fragt er nicht die israelische Botschaft, sondern das fragt er den Zentralrat der Juden. Und da wird auch nochmal deutlich, das heißt, sogar ein Juraprofessor hat, oder auch, vielleicht sollte man es andersrum formulieren, es zeigt sich so ein bisschen, ein Juraprofessor würde man jetzt ja eher zur Mitte der Gesellschaft oder zur Gesamtgesellschaft zählen und nicht zu irgendwelchen Rändern. Also auch der verwischt hier Traditionen, verwischt hier Trennlinien. Also er macht eben Juden für das verantwortlich, was Israel tut oder getan haben soll. Also das ist hier so ein klassisches Beispiel oder ein klassischer Ansatz für strukturellen Antisemitismus. Und das kann man auch weitermachen. Ich zitiere einfach mal an dieser Stelle: Juden sind das Übel der Menschheit und bedrohen den Weltfrieden, schreibt 2007 ein Rechtsradikaler an den Zentralrat. Und ein linker Journalist kommt in seiner E-Mail an die israelische Botschaft zu dem Schluss, Israel ist ein Unrechtsstaat und bedroht den Weltfrieden. Das heißt, wir haben hier einmal links, einmal rechts, kommen genau zu dem gleichen Ansatz. Und jetzt könnte man denken, okay, diese Ansätze von eliminatorischem Antisemitismus, das kennen wir, wenn überhaupt, dann von rechts, vielleicht noch von Muslimen oder, wie wir es jetzt gehört haben, von Sam Yudun mit diesem Spruch from the river to the sea und so weiter. Aber da kann man auch sagen, das hat zum Beispiel ein Arzt 2013 aus Paderborn geschrieben. Und zwar sagt er: Aus Sicht eines realpolitischen Deutschlands à la Merkel muss man sagen, dass 7 Millionen tote Juden, in Klammern, der Schreiber meint die jüdischen Bürger Israels, so schlimm das auch wäre, aber nüchtern betrachtet besser wären als 7 Milliarden tote Menschen wegen der jüdischen brutalen Weltherrschaft. Ein Arzt aus Paderborn hat das 2013 geschrieben. Ich glaube, das zeigt relativ deutlich, dass man eben da wirklich drauf schauen muss. Und ich könnte jetzt noch weitere Zitate bringen, aber ich glaube, es wird klar, das heißt, man kann hier nicht eben einfach sagen, okay, wir haben da und da die und die Punkte, sondern es kann tatsächlich überall vorkommen und es ist eben auch kein neues Phänomen, sondern das Phänomen hatten wir immer. Was aber, glaube ich, deutlich ist, dass es in den letzten Jahren eben verstärkter und offener zutage tritt, durch Corona eben deutlich offener und durch die Ereignisse seit dem 7. Oktober, glaube ich, nochmal deutlicher auch in breiteren Gesellschaftsschichten, als wir das so vorher kannten. Genau, also das ist, glaube ich, so der entscheidende Aspekt. Wie gesagt, ich könnte noch weiter vortragen, vielleicht ein Beispiel noch, weil wir ihn auch immer schon mal angesprochen haben, zum Thema Verschwörungsfantasien. Zitat: Wenn Jerusalem anruft, beugt sich Berlin dessen Willen. Wer hat's gesagt? Gerrit, vielleicht hast du noch eine Ahnung. Wenn Jerusalem anruft, beugt sich Berlin dessen Willen.
Günter Grass oder Jakob Augstein?
Ja, tatsächlich, es war Jakob Augstein. In seiner Spiegelkolumne im Jahr 2012 hat er genau das gesagt. Und in Foren geht es dann weiter, schreibt eine Gymnasiastin an die israelische Botschaft: Augstein hat recht, Juden sind voller Rache und Machtlust. Also das geht so weiter, auch hier, wie gesagt, Gymnasiastin, also eher Mitte der Gesellschaft und so weiter und so fort. Auf hausaufgaben.de gab es mal einen Text, da steht: Juden machen nur Stress und besetzen ein Land, das denen nicht gehört, und töten und Frauen und Kinder und zeigen keine Reue. Das sind Juden, das ist die Wahrheit. Also hausaufgaben.de, so ein Portal, wo man irgendwelche Ansätze oder irgendwelche Aufsätze und so weiter bekommt. Das heißt, man findet es überall. Das ist jetzt nichts, was man, wie gesagt, in irgendwelchen bestimmten Richtungen nur findet, sondern überall. Genau, auch ein SPD-Wähler hat an den Zentralrat der Juden geschrieben: Sie haben gut von Hitler und seinem NS-Regime gelernt. Wie gesagt, schreibt er an den Zentralrat der Juden, nicht an die israelische Botschaft oder an irgendwen anders, sondern er schreibt es direkt an den Zentralrat der Juden und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier viele Menschen, die man jetzt nicht zu irgendwelchen Rändern deuten würde, die sich eben dieser Tradition des Antisemitismus bedienen und eben relativ deutlich machen, dass das eben kein Phänomen ist, das wir jetzt seit ein paar Wochen haben, sondern, und das ist das Einzige, wo man, um nochmal auf den Herrn Aiwanger zurückzukommen, tatsächlich zustimmen kann: Man hat das Thema tatsächlich viel zu lange nicht als solches behandelt. Man hat es zu lange totgeschwiegen und man hat es eben auch nach Halle wieder totgeschwiegen. Das war so ein bisschen das, um meinen roten Faden nochmal wieder zu Ende zu bringen. Die Hoffnung bestand, dass nach Halle endlich ein Umdenken stattfindet, dass man sich tatsächlich stärker mit Antisemitismus auseinandersetzt. Das hat aber nicht funktioniert und ja, mein jetziges Fazit an dieser Stelle würde wahrscheinlich sein, ich gehe davon aus, es wird jetzt genauso laufen. Man wird jetzt wieder so ein paar Lippenbekenntnisse haben und in 3, 4, 5 Monaten beziehungsweise spätestens dann, wenn der Krieg ein paar Wochen zu Ende ist, hat das Thema Antisemitismus auch wieder seine Bedeutung verloren, die es vielleicht jetzt gerade noch hat.
Und deswegen ist es natürlich wichtig, den Antisemitismus der so-called Mitte anzuerkennen. Insbesondere, wenn man jetzt zum Beispiel deinen Arzt da aus Paderborn nimmt. Ne? Wenn der jetzt in seinem Sprechzimmer sitzt, wenn gerade kein Patient da ist und sich seine antisemitische Weltverschwörung zusammendichtet und sich berufen fühlt, da Briefe zu schreiben, dann kann man sich das ja mal als Beispiel nehmen. Wenn dieser Mensch, der wird sich ja natürlich im Zweifel dann auch andere Menschen suchen, die so ähnlich denken. Und die findet er kommt aus der Mitte, die findet er aber dann natürlich in den Extremen. Die findet er dann vielleicht links, aber in dem Fall wahrscheinlich sogar eher rechtsextrem oder natürlich in so ganz verschwörungstheoretischen Kreisen, die sich ja selber irgendwie wahrscheinlich nicht auf eine politische Links-Rechts-Skala einordnen würden, aber meiner Meinung nach natürlich rechts einzuordnen sind. Oder er findet es vielleicht sogar bei irgendwelchen Islamisten, weil dort sind natürlich solche Gedanken auch immanent präsent. Also, das heißt, dieser Antisemitismus der Mitte eskaliert dann oft, so würde ich, ist jetzt meine Analyse zu sagen, in diesen unterschiedlichen Extremen. Aber dann muss man natürlich auch diese unterschiedlichen Extreme anerkennen und den Antisemitismus anerkennen und man muss ihn analysieren. Und dabei muss man natürlich die Analyse zulassen, welche Ismen, also die Linksextremisten oder die Rechtsextremisten oder die Islamisten, gerade deutlich, am deutlichsten beziehungsweise am besten mit antisemitischen Stereotypen arbeiten, am besten mobilisieren, am lautesten sind oder die größte Gefahr vielleicht auch für jüdisches Leben darstellen. Weil wenn wir das nicht tun, dann können wir nie praktisch den Antisemitismus bekämpfen. Klar sollten wir uns einig sein, dass wir diesen Antisemitismus, diesen gesellschaftlichen Antisemitismus als allererstes aus den Köpfen rausbekommen. Aber das ist keine Sache von heute auf morgen. Das funktioniert der hat sich über Jahrtausende aufgebaut und seit Jahrhunderten oder zumindest seit einem Jahrhundert hat er sich in der Form manifestiert, ein bisschen mehr sogar, die wir jetzt haben, das ist nicht von heute auf morgen weggemacht. Und wenn wir dann aber immer auf die Extreme schauen, ja, also wo er sich dann manifestiert, wo er auslebt, da gibt natürlich die Entwicklung nach dem 7. Oktober uns jetzt wieder deutliche Antworten, weil der Antisemitismus war davor, hat er sich auch in Deutschland vielleicht ausgelebt, sagen wir mal, bei den Querdenkern. Aber jetzt hat sich die Lage sehr schnell wieder gewandelt. Und da, ich muss leider sagen, es ist eine Anfrage der AfD an die Bundesregierung zu dem Thema. Aber in der Antwort heißt es, die Bundesregierung weist darauf hin, es sei mit einem Anstieg des Emotionalisierungs- und Mobilisierungsgeschehen in Deutschland zu rechnen, sollte der Konflikt im Nahen Osten sich verschärfen. Ein besonderes Eskalationspotenzial sieht die Regierung bei extremistischen Akteuren und ihren Sympathisanten, die aus unterschiedlichen Lagern kommen, in ihrer anti-israelischen Ausrichtung aber eine Gemeinsamkeit haben. Israelfeindlichkeit bis hin zum Antisemitismus sind ideologische Bestandteile bei Islamisten, säkularen extremistischen Palästinensern, das ist eher der Begriff für die PFLP oder für Samidun, türkischen und deutschen Rechtsextremisten sowie Teilen der deutschen und türkischen Linksextremisten. Das gemeinsame Feindbild Israel führt dazu, dass all die vorgenannten ideologisch teils grundverschiedenen Akteure zum Teil auf den gleichen Versammlungen zu finden sind, ohne dass eine weitergehende Zusammenarbeit stattfindet. Ja, das ist natürlich genau das, was ich meine. Wir haben das Problem, dass wir diesen Antisemitismus der Mitte haben und der oder die Gesellschaft haben und der sich dann in diesen Extremen auslebt und dort kann er sich dann manifestieren und immer wenn es dann so Emotionalisierungspunkte gibt, wie die Corona-Pandemie oder jetzt der Nahostkonflikt, da passiert es dann. Ja? Also da kommt es dann wieder zustande. Aber wir müssen natürlich dann trotzdem sehen, dass wir diese einzelnen Akteure, die jetzt dann im Endeffekt auch zur Tat schreiten, wie hier beschrieben wird, dass wir die natürlich trotzdem nicht vom Haken lassen und die müssen wir analysieren. Und da kommen wir jetzt natürlich wieder zur Frage des importierten Antisemitismus. Du hast ja die Zahlen auch gesagt, dass es natürlich bei Menschen mit Migrationshintergrund oft höhere Tendenzen gibt. Natürlich kann man importierten Antisemitismus nicht pauschal, also dieser Begriff ist pauschal eigentlich meiner Meinung nach ein falscher, aber ihn komplett zu verneinen ist auch meiner Meinung nach verkürzt gedacht. Das Ganze ist einfach etwas komplexer, als es vielen Rechten recht ist. Also sprich, ich würde jetzt, weil am Ende hängt das ja alles zusammen. Und das ist ja das, was wir gerade versuchen, so ein bisschen darzulegen. Und um fair zu bleiben, kann man hier schon sagen, dass wir hier einen aus Deutschland oder noch strenger genommen eigentlich viel mehr aus Europa exportierten, zumindest modernen Antisemitismus haben, der mittlerweile auch in vielen Teilen der arabischen Welt vorherrscht. Also das sind natürlich, das haben wir ja alles erläutert, Protokolle der Weisen von Zion, Mein Kampf und so weiter, alles Bestseller in der arabischen Welt. Dort hat sich eben unser Exportschlager moderner Antisemitismus einfach gut gehalten, konnte aber auch, und das muss man dazu auch sagen, konnte dort auch nochmal gedeihen, weil er dort nun mal auch für viele Gesellschaften kein Problem darstellt, er wird nicht sanktioniert, im Gegenteil oft sogar gefördert, das moderne Feindbild der jüdischen Weltverschwörung, aber eben auch der sekundäre Antisemitismus, also dieser israelbezogene Antisemitismus, auch von Regierungen und Entscheidungsträgern reproduziert wird, auch oft aus geostrategischen oder innenpolitischen Gründen. Israel als gemeinsames Feindbild funktioniert gut und dann das und weitergedacht funktionieren die Juden dort als gemeinsames Feindbild einfach gut. Und jetzt wird natürlich unsere eigene Erfindung in Teilen wieder zurückimportiert, kann man sagen. Und das ist, ich habe es ja schon am Telefon den Gag gemacht, Sven. Es ist ein bisschen wie wenn die Chinesen irgendwie uns abschauen, wie toll wir deutsche Autos bauen und sie dann selber bauen und sie uns dann wieder zurückverkaufen. Okay, ich weiß, das ist wahrscheinlich irgendwie nicht so politisch PC, aber nur so für den Gedanken. Am Ende zeigt es aber eins, Antisemitismus ist natürlich ein globales Phänomen geworden. Ja, all das, was wir als Antisemitismus der Mitte oder sekundären Antisemitismus, Antisemitismus der Gesellschaft definiert haben, existiert in vielen Teilen der Welt, in unterschiedlichsten Gruppen und Menschen unterschiedlich stark und unterschiedlich manifest. Und aus diesen manifesten Denkmustern speisen sich ja dann auch eben die ganzen antisemitischen Extremisten weltweit. Das macht per se natürlich die Argumentation vom Import oder im Anschluss von Abschiebung erstmal nicht so viel Sinn, weil man sollte ja auch global gegen Antisemitismus sein. Deswegen so ein bisschen die Frage, wollen wir einen Antisemiten abschieben? Dann ist der Antisemit ja immer noch ein Antisemit. Aber am Ende ist der Kampf gegen Antisemitismus ja auch ein pragmatischer. Und er muss ein pragmatischer sein. Frei nach Woody Allen, was hilft gegen Antisemitismus? Weißt du, Sven?
Was gegen Antisemitismus hilft?
Es gibt so einen Gag und ich glaube, der ist von Woody Allen.
Ach so, Baseballschläger.
Genau. Nein, Spaß beiseite. Was ich damit sagen will, am Ende geht es ja darum, einfach vielleicht auch mit rechtsstaatlichen Mitteln oder eben Bildungsarbeit und so weiter und so fort Antisemitismus zu bekämpfen. Und mit die Baseballschläger-Analogie ist so ein bisschen so, manchmal muss man den Antisemiten, den man jetzt von heute auf morgen nicht zum Nicht-Antisemiten macht, halt einfach mit dem Rechtsstaat kommen und dafür sorgen, dass er eben seine antisemitischen Gelüste nicht auslebt. Und was ich damit meine, es hilft halt nicht nur immer für die Kür zu betonen, dass es die gleichen Stereotypen hier in der Mitte, hier bei den Rechts- und Linksextremisten gibt, genauso wie bei den Migranten aus dem islamischen Raum. Wenn von einer dieser Gruppen empirisch eine größere physische Gefahr für jüdisches Leben ausgeht als von anderen, dann muss man sich dessen halt annehmen. Man muss natürlich wachsam sein, weil sich das ja auch schnell ändern kann. Das ist ja spannend auch. Deswegen ist es natürlich immer wichtig zu betonen, dass es diesen Antisemitismus überall gibt und geben kann. Aber man muss eben auch anerkennen, dass er sich momentan in manchen Gesellschaften einfach präsenter ist als in anderen. Und dafür gibt es natürlich Gründe, die man benennen kann oder vielleicht auch benennen muss, und dann muss man damit umgehen.
Da würde ich an der Stelle, oder da kann man an der Stelle jetzt gar nicht so viel hinzufügen. Ich würde einfach mal noch mal ein bisschen genauer auf den Aspekt des Baseballschlägers eingehen, beziehungsweise auf die Frage, was kann man denn tun, auch um so ein bisschen den Weg jetzt dahin zu lenken, wie kommen wir zu einem halbwegs runden Abschluss. Und da würde ich noch mal so ein bisschen versuchen, einfach auch noch mal den Blick darauf zu lenken, okay, woher, also was genau ist jetzt eigentlich das Entscheidende beim Antisemitismus? Du hast es ja gerade schon gesagt, Gerrit, es gibt sehr viele verbindende Elemente und es gibt bestimmte Ansätze, und da würde ich an dieser Stelle einfach nochmal einen kurzen Auszug von oder einen kurzen Bezug zu Samuel Salzborn beziehungsweise zu Sartre herstellen. Ich zitiere hier einfach mal, ist dann eine doppelte Zitation. Einmal, ich zitiere Samuel Salzborn und Samuel Salzborn zitiert Sartre. Also,
Ich wollte gerade schon fragen, was hat denn jetzt Samuel Salzburg mit Sartre zu tun? Außer der Anfangsbuchstabe.
Wirst du gleich merken. Also, in diesem Sinne sind für den Antisemitismus nicht historische Tatsachen, historische Konflikte und oder gesellschaftliche Differenzen zwischen Juden und Nichtjuden von Bedeutung, sondern die Vorstellung, die sich die Akteure in Anführungsstrichen vom Juden machen. Jetzt Zitat Sartre, die Erfahrung ist also weit davon entfernt, den Begriff des Juden hervorzubringen, vielmehr ist es dieser, der die Erfahrung beleuchtet. Existierte der Jude nicht, der Antisemit würde ihn erfinden. Zitat Sartre zu Ende. Insofern ist für Sartre der Antisemitismus nicht von einem äußeren Faktor in Klammern der sozialen oder historischen Erfahrung her erklärbar, sondern lediglich durch die formulierte und fantasierte Idee vom Juden. Nicht der reale Jude, nicht das reale Verhalten von Jüdinnen und Juden, sondern die Vorstellung, die sich Antisemitinnen und Antisemiten vom Juden machen, ist entscheidend. Und das ist, finde ich, das Spannende daran, diese Vorstellung. Also ich glaube, das Entscheidende ist, und das kann man vielleicht auch nochmal so ein bisschen allgemeiner betrachten, es passt vielleicht auch sehr gut zu diesen ganzen Genoziddebatten, die wir gerade haben. Es ist mittlerweile relativ, in meinen Augen, relativ klar geklärt worden und es ist ja auch schriftlich dargelegt, was ist ein Genozid. Und das, was jetzt aktuell passiert, ist eben weit von einem Genozid entfernt. Nichtsdestotrotz hat Südafrika jetzt Ende des Jahres 23 Israel ja vor den Internationalen Strafgerichtshof angeklagt, einen Genozid im Gazastreifen zu vollziehen. Da muss sich jetzt der Strafgerichtshof mit beschäftigen. Das ist aber genau das. Es geht hier in meinen Augen um eine Vorstellung. Und das heißt, wenn man das so will, würde ich jetzt hier dem Staat Südafrika vorwerfen, sie seien Antisemiten. Kann man nicht ausschließen. Der Staat Südafrika sympathisiert aber er sympathisiert auf jeden Fall mit der Hamas.
Wenn das jetzt Teile von unserem postkolonialen Links-Twitter hören, dann werden wir sowas von als Nazis bezeichnen. Das kann ich dir schon sagen. Diese Debatte darum ist wild.
Ja, ich.
Nur so viel dazu. Ich musste viel ertragen.
Okay, ich bleib trotzdem dabei, das ist schon in Ordnung. Auf jeden Fall, wie gesagt, es geht hier um die Vorstellung und nicht um das, was tatsächlich passiert. Nicht das Reale ist entscheidend, sondern eben die Vorstellung dessen, was diese Antisemiten eben machen, ist das Entscheidende. Das ist, glaube ich, das eine Problem. Das heißt, jetzt ist die Frage, was kann man gegen diese Vorstellung tun? Der Baseballschläger wäre schön, aber ich glaube, der ist...
Wir sind ja friedlich, wir sind Pazifisten.
Genau, deswegen wird der Baseballschläger nicht viel helfen und man bräuchte auch sehr viele, das ist das Problem. Wie gesagt, 25% der Deutschen, das sind bei, nehmen wir mal die einfache Zahl von 80 Millionen, das wären immerhin 20 Millionen Baseballschläger, die wir bräuchten, wird lange dauern. Aber Spaß beiseite, was kann man also tun? Was ist etwas, was man tun kann, um dieser Vorstellung vorzubeugen? Da habe ich mir jetzt schon länger drüber Gedanken gemacht, auch natürlich jetzt vor dem Aspekt, dass ich das ja tatsächlich für meine Arbeit auch brauche und immer wieder mal drüber nachdenke, was kann man sinnvoll tun, um gegen Antisemitismus tatsächlich oder etwas gegen antisemitische Stereotype, gegen antisemitische Gedanken vorzugehen. Das ist tatsächlich alles andere als einfach und ich bin letztens gerade wieder drauf gestoßen, in der 13. Klasse habe ich eine Konfliktanalyse erstellen lassen zum Nahostkonflikt und da kam tatsächlich von einer Schülerin auch die Frage, warum eigentlich die Juden? Also es ging da nochmal speziell um den Antisemitismus und sie hat gefragt, warum eigentlich die Juden? Da habe ich mir gedacht, okay, das ist eine sehr spannende Frage, vor allem in Klasse 13. Das heißt, in Klasse 13 wissen heutzutage Schülerinnen und Schüler, und das will ich jetzt gar nicht der Schülerin vorwerfen, sondern tatsächlich vor allem auch unserem Bildungssystem, nicht mehr, warum oder vielleicht haben sie es auch noch nie gewusst. Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der da gar nicht so unrealistisch ist. Das Thema Antisemitismus als solcher, also was ist eigentlich Antisemitismus, findet, glaube ich, in der deutschen Bildungslandschaft nicht wirklich statt. Antisemitismus findet heutzutage vor allem statt, wenn es um das Thema Nationalsozialismus geht. Aber was bedeutet Antisemitismus? Das findet vielleicht ganz selten nochmal im Religionsunterricht statt, aber das weiß ich nicht so genau. Ich unterrichte ja keine Religion, habe mich damit auch nicht so beschäftigt. Aber das Phänomen Antisemitismus findet in der deutschen Bildung nicht statt als solches. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dem man Herr werden muss und mit dem man sich beschäftigen muss, weil sonst wird es nicht funktionieren, dass man tatsächlich etwas dagegen tun kann. Und das geht schon ganz allgemein dabei los, dass das große Problem auch darin besteht, dass in vielen Teilen unserer Gesellschaft, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Antisemitismus mit Rassismus gleichgesetzt wird. Das ist das erste große Problem, was wir haben, wo man auf jeden Fall besser gegen vorgehen muss, denn Antisemitismus ist kein Teil von Rassismus, sondern wird wesentlich weiter gedacht. Die meisten oder viele wissen es vom Zuhören wahrscheinlich schon, ich bin ja St. Pauli-Fan und im Stadion gibt es immer wieder eine Ansage, dass sich der Verein gegen diskriminierendes Blablabla Verhalten und so weiter wehrt. Es fehlt aber jedes Mal, und ich reg mich bei jedem Spiel drüber auf, wenn ich bei einem Heimspiel da bin, dass nicht einmal Antisemitismus erwähnt wird. Also Antisemitismus ist keine Sonderform mehr, auch nicht in relativ aufgeklärten linken Kreisen, und dazu kann man den Verein FC St. Pauli erzählen.
Darf ich nur dazu ein weiteres Beispiel? Ich war ja bei dieser, also beruflich bei dieser FU-Besetzung, wo pro-palästinensische Gruppen, unter anderem aber auch dezidiert antisemitische Gruppen dabei, links-antisemitische Gruppen dabei gewesen, den größten Hörsaal der Freien Universität in Berlin besetzt haben. Danach gab es ein Statement der Freien Universität Berlin. Und bei diesem Statement war quasi die Quintessenz so ein bisschen: Die Freie Universität Berlin ist kein Ort für Antisemitismus, Rassismus, Islamismus und wie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder so. Das ist jetzt nicht der Wortlaut, leg mich nicht darauf fest. Es ist nur so, hört sich jetzt hart an, das so zu sagen, aber am Ende so, das ist ja voll okay und das ist ja auch voll klar. Natürlich ist die FU weder ein Ort für Antisemitismus noch für Rassismus, aber dieser Reflex, diese Sachen auch immer in einem Atemzug zu nennen, in einem Fall, wo man kann natürlich darüber reden, ob das Antisemitismus ist oder nicht, was da passiert. Nur der Vorwurf war halt, dass es gab Antisemitismus. Der Vorwurf war nicht, es gab Rassismus. Es war, die Debatte gab es nicht. Warum dann das sagen? Wieso kann man in dem Fall nicht einfach nur sagen, es ist kein Ort für Antisemitismus? Wenn ein rassistischer Vorfall gewesen wäre, dann ist es kein Ort für Rassismus. Und da muss man das betonen. Und das ist immer so. In all diesen Statements von irgendwelchen offiziellen Stellen ist es, hier würde Antisemitismus immerhin genannt, aber darum ging es ja auch. Aber ich verstehe das nicht, weil man muss differenzieren in den Analysen von dem, was passiert.
Das auf jeden Fall, aber du hast vollkommen recht, das ist hier, also der Kontext ist ja ein anderer. Hier, also in dem, was du jetzt beschrieben hast, gab es eben einen antisemitischen oder einen Vorfall, der eben antisemitisch gedeutet werden kann. Da spielen jetzt Rassismus und die anderen Aspekte erstmal keine Rolle. Das heißt, da sollte man das natürlich betonen. Beim Fußball ist es ja genau umgekehrt. Da wird er einfach verschwiegen, der Punkt, obwohl er eben etwas anderes ist. Und das, obwohl wir jetzt eben seit dem 7. Oktober eben Auseinandersetzungen haben, und das, obwohl es eben auch beim FC St. Pauli, auch darüber haben wir schon gesprochen, in einer der letzten Folgen beziehungsweise bei Fanclubs tatsächlich offene Antisemiten gibt, mit den Fans von Celtic auch ganz offen auftretende antisemitische Fanfreundschaften, die es mal gab oder zum Teil auch noch gibt. Oder auch mit anderen Vereinen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Auf jeden Fall, dass es solche Vereine nicht schaffen, Antisemitismus als solchen oder zu benennen, dass Antisemitismus eben etwas anderes ist als Rassismus oder diskriminierendes Verhalten, das finde ich mittlerweile sehr schwach. Und das ist aber genau eines der entscheidenden Probleme. Denn Antisemitismus, um es zum tausendsten Mal zu wiederholen, ist eben etwas anderes als Rassismus, ist eben etwas anderes als diskriminierendes Verhalten. Und das muss einfach in die Köpfe der Menschen reingehen. Ansonsten wird sich an der Auseinandersetzung mit Antisemitismus von Grund auf nichts verändern.
Es ist auf jeden Fall genau richtig, was du sagst. Und es ist halt vor allem spannend, weil die Frage, was ist die Ursache dafür? Ich meine, ich glaube, es ist auf einer Seite schon so eine naive Unwissenheit. Und man sagt, hey, wir sind ja gutes Menschen und Rassismus ist böse, Antisemitismus ist böse, so gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist irgendwie böse und so. Da können wir uns halt darauf einigen und deswegen unterscheiden wir da nicht. Und das ist doch irgendwie alles Diskriminierung und deswegen, das ist schon irgendwie alles ähnlich. Ich glaube, viel davon hat aber auch mit einem Art Schlussstrich-Denken zu tun, dass man das gar nicht so sehr betonen will, diese Besonderheit, weil das natürlich auch nochmal die Besonderheit des Verbrechens, des deutschen Verbrechens hervorhebt. Und dann sind wir direkt wieder bei diesen ganzen wahnsinnigen Debatten, die wir gerade über die Erinnerungskultur hatten, in unserer letzten Folge war. Ich will gar nicht dieses Fass aufmachen. Allerdings da einen Aspekt nochmal zu betonen. Es gibt halt jetzt schon meiner Meinung nach eine linke Lobby. Ich nenne es mal eine antirassistische, postkoloniale, identitätspolitische, linke Lobby, die unbedingt offensichtlich will, dass Antisemitismus und Rassismus gleich gesehen wird, weil das eben auch deren Kerngeschäft im Endeffekt ist, das alles zusammenzupacken. Und da möchte ich kurz was zitieren von einem Interview im ND mit Emilia Reuk. Intersektional, also Forschung für Intersektionalismus und so weiter und so fort. Sie ist selber Jüdin, also ihr Vater war algerischer oder ist algerischer Jude. Und sie schreibt oder sagt in diesem Interview, es geht um das Weißsein von Juden. Du ahnst es wahrscheinlich schon. Dazu spielte die teilweise und graduelle Anpassung zum Weißsein vieler Juden und Jüdinnen eine bedeutende Rolle. Die wichtige Frage bleibt aber, sind jüdische Menschen weiß? Natürlich sind sie nicht durchweg weiß. Jüdische Menschen sind eine sehr vielfältige diasporische Gruppe mit globalen Wurzeln, Nationalitäten, Hautfarben und ethnischen Hintergründen, auch in Israel. Dennoch wurde nach dem Holocaust Dennoch wurden nach dem Holocaust die Juden schrittweise und selektiv an das Weißsein assimiliert, was sehr bequem und fast notwendig war, um ihre Menschlichkeit nachträglich anzuerkennen. Jüdische Menschen als weiß zu sehen, machte es den Deutschen und den Weißen im Allgemeinen leichter, Mitgefühl zu empfinden und das ihnen zugefügte Leid anzuerkennen. Also da, meiner Meinung nach, sind da sehr, sehr, sehr viel kritisierenswürdige Sachen dran. Ich möchte aber einen Punkt da rausheben, der darauf anspielt, was du sagst. Und zwar macht sie eigentlich eins. Sie sagt, es gäbe nach 45 keinen Antisemitismus mehr, weil die Juden ja ans Weißsein assimiliert worden wären von den Deutschen und wir deswegen jetzt plötzlich Mitgefühl mit den Juden hätten. Und deswegen sagt sie im Subtext, dass es keinen Antisemitismus mehr gäbe. Und das spricht so ein bisschen darauf an, was du ja auch gesagt hast, es gibt überhaupt gar keine Beschäftigung mit aktuellem Antisemitismus, sondern Antisemitismus ist Geschichtsunterricht. Und das ist ein Riesenproblem.
Genau, und um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, um jetzt nochmal den Rückschritt zu machen ins Jahr 82. Moshe Postone hat damals betont, dass bestimmte Aspekte der Ausrottung des europäischen Judentums so lange unerklärlich bleiben müssten, wie der Antisemitismus als bloßes Beispiel für Vorurteile, Fremdenhass und Rassismus im Allgemeinen behandelt werde. Also so lange, wie der Glaube fortbesteht, dass Antisemitismus lediglich ein Beispiel für Sündenbockstrategie sei, deren Opfer auch Mitglieder irgendeiner anderen Gruppe hätten gewesen sein können. Das ist so ein bisschen das, was Samuel Salzborn hier nochmal zusammenfasst. Also das ist jetzt Zitat von ihm gewesen. Und vielleicht, um es jetzt einfach...
Wieder ein Zitat.
Nee, das war ein reines... Ja, das war ein indirektes Zitat von Postone hier. Das, also wieder ein Zitat, genau. Um das zu Ende zu bringen, doch da die fantasierte Macht im Antisemitismus keinen identifizierbaren Träger hat, wird sie als wurzellos, ungeheuer groß und unkontrollierbar, vor allem aber als hinter der Erscheinung stehend und somit konspirativ unfassbar empfunden, eben als abstrakt. Der nationalsozialistische Antisemitismus hat dabei versucht, dieses Abstraktum in der antisemitischen Vernichtung personifiziert zu konkretisieren, wobei die Shoah keine funktionelle Bedeutung gehabt hat, die Ausrottung der Jüdinnen und Juden kein Mittel zu einem anderen Zweck als der Vernichtung gewesen ist. Das ist ein bisschen, das, was man als Ende sehen kann. Wie gesagt, das Problem, die Aspekte bei der Shoah werden eben so lange unerklärlich bleiben, wie Antisemitismus nur als das betrachtet wird, was wir gerade gesagt haben. Und genau das ist das Problem dahinter. Antisemitismus wird mittlerweile als einer von vielen diskriminierenden Aspekten gesehen, wenn er denn, wenn wir jetzt mal von dem Beispiel wegkommen, was du gerade genannt hast, überhaupt noch existiert als solcher. Das ist aber, glaube ich, nochmal eine ganz andere Debatte. Da jetzt nochmal drauf einzusteigen, würde, glaube ich, den Bogen wieder sprengen. Was also in meinen Augen wichtig wäre, glaube ich, ist tatsächlich einfach der Aspekt, dass das Thema Antisemitismus als solcher viel stärker in den Blickpunkt gestellt wird und eine viel stärkere Auseinandersetzung damit stattfindet, eben deutlich über den Geschichtsunterricht hinaus im Rahmen eben des Nationalsozialismus, weil, wie gesagt, wir haben es darüber gesprochen, es gibt den Antisemitismus wesentlich länger als den Nationalsozialismus. Das heißt, um das Ganze sinnvoll greifen zu können, ist eine wesentlich stärkere Auseinandersetzung damit eben notwendig, vor allem mit dem Antisemitismus als modernes Phänomen ist, glaube ich, notwendig, um das besser betrachten zu können.
Ja, es ist nicht einfach, ne? Also am Ende ist es immer so ein bisschen frustrierend, wenn man irgendwie immer nur bei der Bildungsarbeit ankommt. So. Aber natürlich ist es ja das dann auch irgendwie. Es ist, finde ich, vor allem wichtig, Strukturen zu sehen, Probleme anzuerkennen, Denk- und Sprechverbote zu vermeiden und pragmatisch Probleme zu erkennen und anzugehen. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass das lange, lange nicht funktioniert hat, weil man mit einem sehr naiven, auch vielleicht menschenfreundlichen Wohlwollen Probleme ignoriert hat, die es einfach nun mal gibt und die manifest sind und die muss man angehen, ohne Leute zu pauschalisieren, ohne zu glauben, dass Menschen nicht auch sich ändern können und ohne Menschen in ihren kulturellen Backgrounds festhalten zu wollen, weil das machen ja genau die anderen, die identitätspolitischen oder die Identitären, die glauben, die Leute können da nicht raus. Und ich finde, wichtig ist auch ein positives Zutrauen zu haben an Menschen, dass sie das auch verstehen können und wollen, wenn man denn nur sich die Mühe gibt, das auch zu versuchen.
Ja, so viel kann ich da jetzt auch gar nicht mehr zu ergänzen. Vielleicht abschließend von mir noch, also wir haben drüber gesprochen, diese Debatten, du hast es vorhin einmal ganz kurz erwähnt, Abschiebungen machen in dem Sinne vielleicht für populistische Aussagen Sinn, also Antisemiten, antisemitische Straftäter abschieben, mag vielleicht auch abschreckend wirken, aber das ist eine Debatte mit Repression, kommt man da glaube ich nicht weit, sondern es muss tatsächlich wesentlich früher angesetzt werden, es muss wesentlich allgemeiner angesetzt werden. Ich glaube, es ist im Großen und Ganzen auch notwendig, einfach um auch beispielsweise gegen diese aufkeimenden Verschwörungsmythen besser vorgehen zu können, ist es auch einfach wichtig, dass man eben, das glaube ich, Aspekte über jüdische Geschichte in Deutschland wesentlich stärker eben auch betrachtet werden, weil man sonst natürlich immer nur, also ganz salopp formuliert, bekannte Juden sind immer die Juden, die Geld haben und der Großteil der deutschen oder europäischen Juden waren aber keine reichen Juden, sondern das waren eher ärmere, die dann eben zum Teil ja auch ausgewandert sind, um jetzt ganz kurz nochmal so einen Exkurs dahin aufzumachen, aber nur ganz knapp. Das heißt, ich glaube, es ist einfach notwendig, wenn man das Ganze besser verstehen will, dass man sich eben auch wirklich besser damit auseinandersetzt. Und das ist, wie du ja schon gesagt hast, am Ende wahrscheinlich nur im Bereich der Bildung, der politischen Bildung möglich. Da muss man hinkommen, aber das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren, auch wenn es wünschenswert wäre. Und damit bin ich soweit auch am Ende. Willst du noch was ergänzen?
Nein.
Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Folgt uns auf Instagram und gebt uns gute Bewertungen. Ciao.